Herzlich willkommen zum Empfehlenswerk. Ich freue mich sehr, hier mit Merlin zu sitzen und wir wollen über ein Buch reden mit dem Titel Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Ein Sachbuch, das auch in den letzten Jahren, glaube ich, recht viel Erfolg hatte. Merlin hat es vorgeschlagen. Und ich bin gespannt zu hören, warum das Buch für dich besonders interessant war, weshalb du Lust hast, darüber zu reden. Aber erstmal hallo, freue mich, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, das ist alles immer nicht so einfach. Genau, und vielleicht wollen wir kurz was zu dir sagen, bevor wir uns mit dem Buch beschäftigen. Du bist Student, bist ansonsten, machst du so allerlei andere Dinge, bist zum Beispiel ehrenamtlich tätig. Magst du dazu kurz was sagen, was du da machst?
Ja, gerne. Ich bin ehrenamtlich bei ISEC tätig. Das ist eine internationale Studierendenorganisation, die Austausch vermittelt, Freiwilligendienste hauptsächlich, aber auch Praktika und so weiter im Ausland jeweils. Das heißt, man hat immer eine interkulturelle Erfahrung sozusagen in dem anderen Land und macht noch irgendwas für einen guten Zweck oder für ein Social Entrepreneurship Unternehmen, ein Startup oder auch für irgendwelche großen Unternehmen, die grob mit den Idealen übereinstimmen. Genau, und in dem Rahmen davon habe ich das tatsächlich auch kennengelernt bei einer Konferenz zur Weiterbildung, wo wir eine Session quasi hatten, die zu diesem Buch war, also eine Weiterbildung sozusagen oder Selbstreflexions-Session. Mhm. Genau.
Sollen wir einmal, ISEC ist ja ein Akronym im Prinzip aus einzelnen Buchstaben, sollen wir es einmal buchstabieren? Wie wird es AIESEC? Nein, wie wird es geschrieben?
Doch, genau so, AIESEC.
Ja, okay. Dass man sich das irgendwie einmal vorstellen kann, weil das klingt ja etwas ungewöhnlich vielleicht im ersten Moment. Genau, und was, magst du noch kurz erzählen, was machst du da so als in deiner freiwilligen Tätigkeit? Was machst du so für Sachen da?
Ja, also ich bin zurzeit, bin dabei seit 2 Jahren bei ISEC und zurzeit Lokalkomitee-Präsident, also quasi Vorsitzender in der Stadt Lüneburg von dem ISEC-Komitee. ISEC ist quasi in sehr vielen Städten überall auf der Welt in 124 Ländern vertreten und dann immer in einzelnen Städten und dann gibt es quasi immer noch ein nationales Komitee, was das managt jeweils, genau, und da bin ich auf lokaler Ebene quasi Vorsitzender. Und
das klingt hinreichend wichtig.
Nimmt auf jeden Fall hinreichend Zeit in Anspruch.
Okay, kann ich mir vorstellen. Okay, und das heißt, du hast da auf einer Konferenz das Buch, über das wir heute reden wollen, kennengelernt. Das war also ein Workshop oder worum ging es da? Was war das, was ihr da gemacht habt?
Genau, da ging es im Grunde um Self-Management, kann man sagen. Oder ja, wo halt auch dazu gehört, sich selbst besser kennenzulernen. Und prinzipiell war das eine sehr kurze Einleitung zu den ganzen Prinzipien und dann hauptsächlich eine der Übungen, beziehungsweise so die Hauptübungen, die es in dem Buch gibt, einmal ein bisschen ja, runtergebrochen auf halt so eine Session, die dann irgendwie 1,5 Stunden oder sowas ging, die man dann da gemacht hat in Zusammenarbeit und Einzelarbeit.
Ja, da werden wir, denke ich, nachher auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das wurde jetzt schon angerissen, vielleicht muss man einmal ein bisschen erklären, worum es in dem Buch geht. Man könnte es, denke ich, jetzt mal ganz grob irgendwie in dieses Genre Lebensratgeber oder sowas in der Art sortieren. Also es ist eben ein Sachbuch, wo es darum geht, dass man sich selber weiterentwickelt, sich selber besser kennenlernt. Und genau, es geht um dieses ominöse innere Kind, das auch schon im Titel ist, also das Kind in dir. Was die Autorin ja nochmal unterteilt in Schattenkind und Sonnenkind, das sind so Begriffe, die sie, glaube ich, sich selber überlegt hat, die es zwar ja, mehr oder weniger Konzepte beschreiben, die es in der Psychologie schon gibt, die sie aber nochmal so griffig formuliert hat. Sie ist selber auch Psychologin, Stefanie Stahl, und als Psychotherapeutin und eben auch Autorin tätig.
Yes.
Genau. Wo fangen wir an? Ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir im groben Zügen, dass die, ja, das Prinzip oder die Idee, die hinter dem Ganzen steht, erklären. Also es fängt an bei den Grundbedürfnissen, richtig? Also wir haben im Prinzip 4 Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Das ist so die Idee, die dahinter steht.
Ganz genau. Also es gibt diese 4 Grundbedürfnisse. Ja, ich habe sie gerade nicht vor Augen, ich glaube vielleicht.
Ja, ich habe sie.
Okay.
ich bin ausnahmsweise mal vorbereitet. Also es gibt einmal das Bedürfnis nach Bindung. also soziale Kontakte, dann haben wir Autonomie und Sicherheit als einen Punkt, Lustbefriedigung und als viertes Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Also im Prinzip sind das ja, glaube ich, Dinge, wo man davon ausgeht, dass sie grundsätzlich erstmal jeder Mensch irgendwie nötig hat. Ganz klar. In jeder Phase, aber vielleicht besonders wichtig in der Kindheit.
Ja, genau, da die sich halt quasi in der Kindheit herausbilden, also auch die Hirnstrukturen quasi, worin sie verankert sind. Und dementsprechend hat halt alle Sachen, also das sind die vier Grundbedürfnisse danach, auch wenn man das vielleicht nicht immer wahrhaben will oder halt nur auf sehr unterbewussten Ebenen erlebt, richtet sich quasi alles, was wir tun, nach einem dieser Sachen oder wird von allen diesen Sachen beeinflusst. Und genau, im Grunde, das ist der Beginn des Buches und auch die Grundlage, wonach man dann halt ganz gut sich selbst reflektieren kann und einmal so schauen, okay, wo, das ist für mich auch so der größte Punkt in diesem Buch, wo kommen eigentlich diese Sachen her, von denen ich denke, dass sie auf jeden Fall sein müssen, oder diese unbewussten Strömungen oder halt so Sicherheiten, Überzeugungen, die man hat, die man überhaupt nicht so richtig einordnen kann oder meistens auch gar nicht bewusst hat, aber nach denen sich doch irgendwo das ganze Leben richtet.
Mhm. Das wäre jetzt das, was, glaube ich, Stephanie Stahl als Glaubenssätze bezeichnet, ne?
Richtig.
Also die Idee ist, dass wenn in der Kindheit einige dieser psychischen Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden oder zumindest in bestimmten Situationen mal nicht völlig erfüllt werden, dass wir dadurch geprägt werden und gewisse Glaubenssätze entwickeln. Das sind wie so, ja, wie soll man sagen, so einzelne Überzeugungen, die sehr fest in uns verankert sind, weil sie eben auch so früh in der Kindheit schon gefestigt wurden. Also das könnte was sein wie, was wären Beispiele, sowas wie, ich bin nicht gut genug oder sowas in der Art, ne?
Ganz genau, wenn ich das verstanden habe. Ja, es gibt verschiedene Kategorien, ich weiß auch nicht genau, welche sie da
hatte. Muss man jetzt nicht vielleicht im Detail, aber so als Beispiele, ne?
Genau, als Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich muss besser sein, oder das kommt dann eben aus den Beziehungen, die man hauptsächlich zu seinen engsten Bezugspersonen, im meisten Fall den Eltern, gehabt hat. Wenn man beispielsweise so eine gewisse Rolle hatte, also je nachdem, wie die Rolle zu seinen Eltern war und auch die Beziehung zwischen den Eltern, gibt es halt einige Sachen, die man sich einprägt, die dann auch gar nicht bewusst ablaufen, sondern als Kind quasi erst entstehen. Und das sehr Interessante, was mir vorher noch nie irgendwo, was ich noch nie gehört hatte, war, dass man als Kind, vor allem halt in den ersten 3 oder 6 Lebensjahren, glaube ich, im Grunde alles auf sich selbst bezieht. Das heißt, man hat keine Abgrenzung zwischen du und ich. Und wenn es halt jemandem schlecht geht, also wenn es der Mutter schlecht geht beispielsweise, dann beziehe ich das darauf, dass ich irgendetwas falsch mache.
Mhm.
Und daraus entstehen dann diese negativen Glaubenssätze, die einen später beeinflussen.
Also das könnte dann vielleicht sowas sein wie, ich bin für dein Glück verantwortlich oder so. Genau, und dann sozusagen noch eine weitere Ebene drüber. Also wir haben diese Grundbedürfnisse, daraus entstehen Glaubenssätze. Und durch die Verletzung oder die Nichterfüllung von diesen bestimmten Grundbedürfnissen entwickelt eigentlich jeder Mensch in einem gewissen Maße Schutzstrategien, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ganz genau. Mhm.
Das heißt, Schutzstrategien wären Abwehrmechanismen, wie man sich versucht, vor dem zu schützen, was man an negativen Erfahrungen im frühen Kindesalter gehabt hat. Ich glaube, wichtig zu sagen ist auch, das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr krass so mit der negativen Kindheit. Das kann natürlich in einem unterschiedlichen Maße sein, aber was auch betont wird, ist ja, dass eigentlich fast jeder zumindest in Teilen solche Erlebnisse hat, weil es, egal wie gut die Eltern ihren Aufgaben als Erzieher nachkommen, eigentlich immer mal Situationen geben wird, wo man sich schutzlos oder ausgeliefert fühlt, ne?
Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch gerade mit dem Punkt, den man am Anfang gesagt hat, kann man das dann leicht verstehen. Also auch wenn beispielsweise irgendetwas im Leben der Eltern passiert oder sowas in der Richtung, man das halt in den ersten Lebensjahren auf sich selbst bezieht. Also wenn dann die Mutter traurig ist, wenn sie dich anschaut sozusagen und du denkst dir, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht oder denkst es wahrscheinlich nicht mal richtig, sondern merkst nur, okay, ich mache was falsch oder ich bin falsch im Zweifel dann auch, was als negativer Glaubenssatz relativ häufig vorkommen kann und halt sehr schädlich ist, obwohl die Eltern im Grunde alles richtig gemacht hat, wenn man das jetzt mal so von außen betrachten würde.
Genau, und das heißt, daraus entwickeln sich dann eben diese Schutzstrategien, die uns teilweise das ganze Leben lang verfolgen können, die häufig, auch wenn wir es nicht wissen, Grundlage für Probleme oder Schwierigkeiten sind, die wir haben. Das Buch hat ja den recht vollmundigen Untertitel Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme, fast in Klammern. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch, vielleicht auch ich weiß nicht, vom Verlag oder als Verkaufsstrategie noch hinzugefügt worden. Aber im Prinzip, was das Buch ja macht, ist, dass es das, was wir jetzt eben versucht haben, so ein bisschen zu umreißen, sehr ausführlich darstellt und sagt, eigentlich ist, wenn wir an diesen Punkten ansetzen, wenn wir unsere eigenen Glaubenssätze herausarbeiten, wenn wir die Schutzstrategien kennenlernen, die wir persönlich haben, die liegen bei jedem anders. Es gibt zwar so bestimmte typische, wie dass wir Perfektionsstreben haben oder ein Helfersyndrom, dass wir Narzissmus wäre eine ähnliche, auch würde auch in diese Kategorie fallen. Und dass wir das, wenn wir das erkennen, die Grundlage für viele Probleme, die wir im Persönlichen haben, in Beziehungen, im Beruf, in der Ausbildung, was auch immer, dass es uns dabei helfen kann. Und das wird in dem Buch beschrieben, mit praktischen Übungen ja auch noch dazu recht viel.
Genau, also im Grunde wird erst einmal die Grundstruktur, was wir am Anfang gesagt haben, von den Grundbedürfnissen beschrieben und dann die Schutzstrategien quasi einmal so relativ ausführlich jeweils vorgestellt, die verschiedenen, die es gibt. Ich glaube, es sind insgesamt 8 oder so, die da vorgestellt werden. Man kann auch immer eine Kombination daraus haben und so weiter und so fort. Und die sind auch auf eine sehr, was ich daran sehr gut fand und was, glaube ich, für mich den Haupt-Mehrwert dann dabei gebracht hat, ist, dass die auf eine sehr, eine sehr direkte, persönliche Art und Weise rübergebracht werden. Und quasi immer wird auch dieses innere Kind, das Schattenkind sozusagen, von dem am Anfang geredet wurde, angesprochen. Und das heißt, man hat es nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, merkst, okay, das ergibt Sinn, sondern du fühlst auch, oder ich habe zumindest dabei, ich habe es als Hörbuch gehört, dabei richtig so gefühlt, okay, das trifft mich jetzt irgendwie und das spricht mich direkt an, was mir halt sehr viel mehr Einblicke und Erkenntnisse gegeben hat, als ja, wenn man einfach nur eine Abhandlung darüber gesehen hätte.
Ja, ich glaube, es ist sehr, also diese direkte Ansprache ist irgendwie sehr zentral für das ganze Buch, habe ich das Gefühl. Also sowohl, dass der Leser oder Hörer direkt angesprochen wird, das erläutert sie auch am Anfang einmal kurz, dass sie ganz bewusst immer von du spricht, dass sie den Leser direkt anredet. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass dieses Schattenkind, was ja sozusagen der Teil ist, in einem, der die negativen Erfahrungen aus der Kindheit erinnert und der einem manchmal im Weg steht, das wird ja wie so von einem selber so ein bisschen abgelöst, dass man fast sagt, das gehört nur so halb zu mir, das ist so ein bisschen was anderes. Dass man zum Beispiel auch das Schattenkind anredet, ne?
Ja, das ist da sehr häufig der Fall, besonders in den Übungen wird dann immer das Schattenkind angesprochen, später natürlich auch das Sonnenkind und auch der innere Erwachsene, also das ist quasi noch eine weitere Instanz, die glaube ich auch so tatsächlich aus der Psychologie kommt und halt nicht wie Sonnenkind, Schattenkind, also diese Begriffe einmal so schön geprägt sind einfach, damit man sich das ja besser vorstellen kann. Und die werden quasi getrennt und der innere Erwachsene sozusagen als der rationale, ja, eben Erwachsene, Fähige sozusagen, also nicht hilflos, den Gefühlen und allem anderen der Umwelt ausgelieferte, was eben das unterbewusste Kind im Grunde immer noch ist in einem selbst, angesprochen. Und so kann man die Sachen quasi auch für sich selbst akzeptieren, ohne sich halt sofort in seinen Schutzstrategien und so weiter zu begeben, weil man halt Angst davor hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Genau, also wir haben jetzt das Schattenkind schon besprochen. Es gibt eben den inneren Erwachsenen. Das basiert, glaube ich, so ein bisschen auf Freud mit Ich und Es und so, aber ist eben ein bisschen griffiger auch, glaube ich, für die breite Menge mit diesen schönen Begriffen belegt. Ist, finde ich, auch wirklich ein Buch, das ja sehr zugänglich ist. Da muss man jetzt nicht irgendwie einen Diplomabschluss in Psychologie haben, um das zu verstehen. Da kann man es, finde ich, sehr gut folgen. Und dann gibt es eben im zweiten Teil auch diesen Begriff des Sonnenkinds. Vielleicht wollen wir darauf noch ein bisschen eingehen. Das haben wir jetzt bisher nur so gestreift. Mhm. Es gibt ja nicht nur negative Erfahrungen in der Kindheit, zumindest hoffen wir das mal. Also für die meisten Menschen zumindest.
Bei dir vielleicht, ne?
Ja, okay. So tief. Wusste gar nicht, dass wir heute so tief schürfen wollen. Nein. Aber in der Regel hat man natürlich auch gute Erinnerungen zumindest an manche Situationen,
ja,
die dann eben das Sonnenkind oder Stephanie Stahl prägt dafür diesen Begriff des Sonnenkinds. Mhm. Der im Prinzip, also darunter kann man sich vorstellen, dass das, was man an Grundvertrauen gegenüber Menschen, gegenüber der Welt, Offenheit und Ähnliches entwickelt durch positive Erfahrungen in der Kindheit, genauso wie man eben diese Bedürfnisse, die grundlegend sind, die wir angesprochen haben, die können nicht erfüllt sein, aber sie können natürlich auch erfüllt werden in bestimmten Situationen und dadurch kann man Selbstvertrauen, Vertrauen in die Welt, Stärke gewinnen, die einem sozusagen auch auf der positiven Seite prägen.
Ganz genau, also genau wie es quasi diese negativen Glaubenssätze gibt, gibt es natürlich auch positive Glaubenssätze, die auf die gleiche Art und Weise entstanden sind. Wenn einen zum Beispiel die Eltern immer viel gelobt haben oder sowas in der Richtung. Oder wenn man was erzählt oder überlegt hat und daraufhin immer positives Feedback bekommen hat sozusagen, dann kann man halt auch so Glaubenssätze wie ich bin intelligent oder meine Meinung ist wichtig grundsätzlich in sich haben, auf die gleiche Art und Weise, auf unterbewusster Ebene, was einem natürlich ja eine sehr viel offenere und einfacheren Zugang zu anderen Menschen und der Welt ermöglicht.
Mhm. Genau, und also was mich bei dem Buch so als Grundthema, was ich da so festgestellt habe, war ja, dass man in der Regel dazu angehalten wird, das anzunehmen, was da ist, sozusagen sich das nicht unter Teppich zu kehren, auch das, was vielleicht negativ ist, aber es mit so einer Art, es nicht zu verurteilen, auch anzunehmen.
Mhm.
Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr typisch für dieses Buch und es hat mit irgend so einem sehr positiven Bild das Ganze beschrieben, teilweise auch sehr humorvoll, dass dann so kleine Sachen, ich glaube, das kam nicht selber von ihr, das war auch von einem anderen Psychologen, aber die Idee, dass man ein Verhalten, was vielleicht problematisch ist, nicht sagt, dass es falsch oder ähnliches, sondern dass man es als ungünstig bezeichnet. ja. Zwar ungünstig, nicht ungünstig, weil das einfach viel lustiger und weniger gefährlich klingt. Also ich weiß nicht, ob sie Schwabin ist, aber oder fand ich aber eine sehr schöne, gibt so viele so kleine mhm. Details, die es, finde ich, sehr, sehr lebensbejahend irgendwo machen und auch natürlich sehr angenehm zu lesen dadurch. Sind ja auch schwere Themen, die einen auch leicht irgendwie überrollen und erschlagen können.
Mm, das auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist so ziemlich die emotionalste Leseerfahrung meines Lebens. Deswegen habe ich es auch gewählt jetzt hier. Oder unter anderem auch wegen dem, was es angestoßen hat, sage ich mal. Auf jeden Fall hat es diese Einstellung. Was grundsätzlich eine ist, der ich nicht immer zugestimmt habe, würde ich sagen.
Also welche Einstellung?
Diese Einstellung von grundsätzlich ist alles gut und positive Grundeinstellung. Okay. Und auch so eine Einstellung von, was auf jeden Fall sehr gut ist, wo ich einfach persönlich noch nicht unbedingt bin, von man ist gut so, wie man ist und so weiter. Und das halt quasi alles voll zu akzeptieren, was auch, ich habe auch noch viele andere Bücher gelesen in dem Bereich und drumherum sozusagen, was halt ein sehr wichtiger Schritt ist, um eine Veränderung voranzubringen, muss man sich halt eben erst einmal selbst akzeptieren, weil wenn man sich diesen Teil abstößt oder was auch immer, was man nicht haben möchte, ist es sehr schwer, den tatsächlich anzugehen, sondern dann versteckt man ihn eher und schließt ihn sozusagen eher ein, anstatt ihn freizulassen.
Mhm. Und diese große Ankündigung, die Lösung zu fast allen Problemen, wie denkst du dazu? Hast du das Gefühl, das ist tatsächlich so oder ist es einfach vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
Diese Ankündigung. Ich würde mich jetzt schon als vollkommener Mensch
bezeichnen. Der Übermensch ist geboren.
Nein, also ich glaube, dass es auf jeden Fall, sicherlich hat es den Schluss, also ich könnte mir schon vorstellen, dass tatsächlich, wenn man sich damit halt auch noch mehr beschäftigt, als nur die Übungen zu machen und das Buch zu lesen, man darin grundsätzlich wirklich den Schlüssel zu fast allen Problemen finden kann. dass es dann in der Realität auch so sein wird. Also nur mit einem Schlüssel hat man ja noch nicht Türen aufgemacht oder den Weg gefunden, sage ich mal.
Sehr schöne Metapher, finde ich gut.
Also da gehört natürlich noch viel andere Arbeit dazu, denke ich. Aber sowohl diese Einstellung von sich selbst zu akzeptieren, als auch zu sehen, okay, das kommt irgendwo her. Das ist nicht, weiß ich nicht, eine grundlegende Realität oder ein Grundprinzip der Welt sozusagen, was halt auch Glaubenssätze sehr leicht sein können, wie Menschen sind böse oder sowas in der Richtung. Was, glaube ich, vielen Leuten und auch mir persönlich auf jeden Fall geholfen hat, die Perspektive einfach ein bisschen zu wechseln und nochmal zu überlegen, okay, wenn diese Sachen nicht unbedingt so sein müssen, was will ich eigentlich, oder?
Ja. Ja, und muss ja auch, ich denke, selbst wenn es so sein sollte, dass das der Schlüssel für fast alle Probleme ist, sagt das ja nicht, dass man einmal das Buch liest und dann ist man fertig und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich denke, es ist in jedem Fall ja ein Weg. Und auch wenn man vielleicht an mancher Stelle dann vorankommt, ja, das Leben bietet ja auch immer wieder neue Herausforderungen. Insofern, muss man das natürlich alles ein bisschen einklammern. Aber vielleicht hat man auch ein Problem mit Gutgläubigkeit, wenn man so ein Buch im Laden sieht und mit diesem Titel und dann denkt, ja cool, dann ist alles gelöst. Aber es ist tatsächlich, die Dinge, die da angesprochen werden, sind halt wirklich sehr, sehr essentiell und sehr grundlegend. Mhm. Und dieses Fast kommt ja so ein bisschen daher, dass sie sagt, okay, es gibt natürlich Schicksalsschläge von außen.
Ja.
Wenn ich Krebs bekomme oder wenn ein geliebter Mensch im Autounfall umkommt, ja, dann kann ich zwar meine Einstellung dazu ändern, aber kann natürlich das Problem jetzt konkret damit nicht lösen. Mhm. Aber eigentlich alles, was mit mir selber zu tun hat, und das ist ja vielleicht sogar deutlich mehr, als man im Alltag manchmal glaubt.
Ja.
Und der Ansatz ist ja, bei sich selber anzufangen und zu sagen, nee, ich warte nicht darauf, dass die Ollen gegenüber, die mir Ärger machen, mit denen ich zusammenarbeite, zusammenlebe, dass die sich ändern, sondern dass man sagt, okay, der einzige Mensch, den ich wirklich sicher selber verändern kann, das bin ich.
Ja.
Und dass man sagt, ich kann, wenn ich an mir arbeite, unter Umständen auch schon einen großen Teil von Konflikten zum Beispiel lösen, die ich mit anderen Menschen habe.
Ja, weil man, also das denke ich tatsächlich ganz viel, das ist auch was mir schon vor dem Lesen dieses Buches ich oft irgendwo so im Gefühl hatte, dass viele Leute versuchen, eher so die Umgebung heile zu machen, um sich dann besser zu fühlen sozusagen. Ich glaube, das ist ein Trend, den man vielleicht auch so global, sage ich mal, sehen kann, wobei aber doch einiges auch kaputt gehen kann, vor allem Fortschritt. Und dieser Ansatz von sich selbst anzufangen hat halt sehr viel Potenzial, die aller weltlichen Dinge, wie Leute auf einen reagieren, wie oft man, weiß ich nicht, negative Reaktionen oder sowas bekommt, kann man ja sehr stark durch seine Einstellung, durch ein Lächeln oder durch Offenheit und so weiter verändern, was halt vielen Leuten gar nicht erst als eine Möglichkeit, glaube ich.
Ja, man kommt nicht so darauf, wenn man Probleme hat, zuerst daran zu denken, ja, was ist vielleicht mein Anteil daran, sondern man sieht eben die anderen Menschen, die einem Ärger machen oder die Umgebung, die irgendwie unangenehm ist.
Genau, und man sieht ja natürlich auch, okay, ich habe dieses und dieses und dieses Problem und die Leute nehmen gar keine Rücksicht darauf,
ja,
ohne darauf zu achten, okay, die Leute haben vielleicht schlimmere, ähnliche, andere Probleme, die ihnen genau die Reaktion, die ich von ihnen möchte, verwehren.
Mhm.
und wenn man mit sich selbst mehr im Reinen ist, hat man, glaube ich, grundsätzlich weniger Erwartungen an andere Menschen, was grundsätzlich eine gute Einstellung ist.
Ja, vielleicht. ich würde gerne noch ein bisschen auf die Leseerfahrung sozusagen eingehen. Du hast gesagt, das war vielleicht das prägendste oder zumindest eines der prägendsten Bücher, die du kennst, die du gelesen hast oder in dem Fall gehört. Was mich interessiert, das Buch ist ja so strukturiert, dass es immer wieder diese, ja, ich nenne es mal Theorieteile, auch wenn sie sehr leicht geschrieben sind, die erstmal allgemein die verschiedenen Grundideen präsentieren. Das ist der eine Teil. Und dann sind immer wieder konkrete Übungen eingesprengt sozusagen, wo man da mal in mehreren Schritten sehr konkrete Anhalt für eine kleine Meditation oder ähnliches hat. Und ich habe jetzt das Buch in Vorbereitung für den Podcast relativ schnell in 3 Tagen durchgelesen. Natürlich die ganzen Übungen deshalb erstmal übersprungen. War vielleicht nicht so ganz im Geist des Buches. aber das kann man ja vielleicht auch noch nachholen, was tatsächlich auch noch was ist, worauf ich auf jeden Fall Lust bekommen habe, zumindest einige dieser Übungen auch mal auszuprobieren. Wie bist du daran gegangen? Hast du das von vorn bis hinten einmal durchgehört oder hast du immer dann Stück für Stück und dann konkret die Übungen gemacht? Wie bist du daran gegangen?
Ich habe tatsächlich immer direkt die Übungen gemacht. Also manchmal habe ich dann auch 1-2 Tage verstreichen lassen sozusagen, weil eine Übung mir besonders lang vorkam oder vielleicht auch schwierig. Aber tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen Büchern, die ähnlich aufgebaut sind, habe ich da nichts übersprungen von den Übungen. Was auch sehr cool war, die meisten Übungen dauern wirklich nicht lange und ja, das baut halt wirklich jeder danach Theoriepart oder erzählende Part sozusagen, baut stark darauf auf, was man in der Übung vorher gemacht hat. Also beispielsweise die beiden größten Teile davon, also es gibt, wie du gesagt hast, teilweise so Meditationen oder Visualisierungen und so weiter. Aber die beiden größten Teile sind im Grunde, dass man sich auf einem Stück Papier einmal sein Schattenkind aufschreibt und später dann sein Sonnenkind. Und das ist, glaube ich, schon ein integraler Teil von der Struktur des Buches, dass man quasi diesen Schattenkind-Part am Anfang auch wirklich besiegelt mit dem Schattenkind, was man vor sich liegen hat sozusagen, mit all den Glaubenssätzen, mit den Gründen, wo sie herkommen quasi, mit den Beziehungen zu seinen Eltern und so weiter. Und dann mit den Schutzstrategien, die man dadurch entwickelt hat. Und beim Sonnenkind quasi das Gleiche in positiv.
Genau, es wird ja sogar angeregt, dass man das im Prinzip wirklich in so ein Männchen reinmalt. Es gibt halt ein dunkles Männchen mit irgendwie negativen Gesichtsausdruck und dann ein buntes, strahlendes Männchen, das lächelnd ist, wo man dann eben in verschiedene Teile daneben und da rein die Begriffe schreibt, die dafür zentral sind, die man in diesen Übungen dann so Stück für Stück rausfindet. Das heißt, deine Erfahrung ist jetzt schon auch, dass das sehr sinnvoll strukturiert ist und nicht nur so eine Fundgrube ist, sondern wirklich in der Reihenfolge und in der Progression, wie es da vorgeschlagen wird, Sinn ergibt, ja?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall mit diesen beiden zentralen Pfeilern sozusagen von diesen Übungen. Zwischendurch gibt es auch immer wieder welche reingestreut, wie diese Meditation oder eines gibt es auch, schreibe deinem Schattenkind einen Brief aus deiner aktuellen Erwachsenen oder aus deiner inneren Erwachsenensicht sozusagen. Was ich auch eine sehr, sehr gute Übung fand, also auch sehr emotional.
Ich glaube.
Aber ja, halt nicht unbedingt so relevant, glaube ich, oder nicht so essentiell für den Verlauf dann weiter wie die anderen. Und auch gerade beim Sonnenkind gibt es dann ja diese Schatzstrategien. Ich weiß nicht, ob wir schon angesprochen haben.
Nee, stimmt, haben wir tatsächlich auch noch nicht, ja.
Sehr schön, sehr schönes.
Ein Vokal ändern und große Bedeutung.
Sehr schönes Wort.
Ändert sich, ja.
Das war zumindest in meiner Erfahrung eher so eine Ansammlung, tatsächlich wie so eine Schatztruhe an Sachen, wo es sehr viele verschiedene Münzen oder auch mal eine Krone oder sowas in der Richtung zu finden ist, wovon ich auch alle tatsächlich so gemacht habe, aber nicht unbedingt von allen so viel rausgenommen habe, wie tatsächlich bei den Übungen zum Schattenkind. Die haben mich irgendwie, weiß nicht, mehr getroffen und haben dann auch tatsächlich meine Hörerfahrung in den weiteren Teilen sehr viel verstärkt, weil ich halt, ja, wie gesagt, nicht nur intellektuell, sondern eben auch sehr emotional angesprochen war davon.
Gab es da eine Übung, die du vielleicht kurz erläutern kannst, die du besonders gut fandst, was man da so gemacht hat?
Es war tatsächlich die Übung, bei der man das Schattenkind gemacht hat. Die ging eine ganze Zeit. Ich glaube, es waren so 15 Minuten an Beschreibung, wobei man immer wieder zwischendurch, oder ich zumindest immer wieder zwischendurch auf Pause gedrückt habe, um halt Sachen aufzuschreiben. Es waren halt immer so die Anleitungen und schon einige Aspekte, also quasi erst schreibt man quasi seine Beziehung zu seiner Mutter, zu seinem Vater auf, dann die Beziehung zwischen denen jeweils, die Rolle, die man dann in dem Kontext oder ihnen gegenüber jeweils eingenommen hat als Kind und dann quasi daraus seine Glaubenssätze, die negativen. Und dann quasi daraus baut man sich also einen Kernglaubenssatz nochmal, was, um das so ein bisschen zu konkretisieren. Und dann die Schutzstrategien quasi, die daraus folgern. Das heißt, es läuft alles sehr sinnvoll, würde ich sagen, und logischen Abfolgen. Und man ist halt, ja, da war ich auch sehr emotional dabei und hab, weiß nicht, viele Erkenntnisse einfach nur während der einen Übung gehabt. Das war die eine. Und noch eine Übung war, glaube ich, tatsächlich nicht das Briefschreiben, sondern, also das war auch gut, aber noch eine davor war einfach eine Unterhaltung führen, glaube ich, die auch angeleitet war sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie es in der Leseerfahrung tatsächlich dann ist, aber so war es auf jeden Fall sehr stark irgendwie, weil quasi das einmal eine ganze Zeit lang das Schattenkind direkt angesprochen wurde und man es dann auch selbst angesprochen hat. Ja.
Mhm.
Und dabei ist halt einfach sehr viel hochgekommen und irgendwie auch sehr viele Erkenntnisse und unerwartete Dinge, sag ich mal.
Ja, stark, dass das so offensichtlich so gut funktioniert. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Da werde ich auf jeden Fall das eine oder andere auch nochmal ausprobieren, was ich jetzt erstmal stiefmütterlich übersprungen habe. Aber da ist ja vielleicht das Hörbuch tatsächlich auch gar nicht so schlecht, ne? Dass man es, wenn man es hört, nebenbei noch... noch machen kann, stelle ich mir jetzt an der Stelle fast leichter vor, als wenn man es liest und immer wieder weglegt.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ja, ich fand die Hörerfahrung auf jeden Fall sehr gut.
Mhm.
Bin aber in letzter Zeit auch sehr stark bei Hörbüchern.
Ja, so Audioformate sind immer gut zu konsumieren, ne?
Ist leichter zu konsumieren tatsächlich. Wobei ich bei dem Buch tatsächlich nicht viel nebenbei noch gemacht habe,
ja.
Was ich sonst öfters mal tue und dann nur noch so 80% der Sachen mitschneidet, sondern mich tatsächlich einfach zeitweise hingesetzt oder hingelegt habe und wirklich aufmerksam gelauscht.
Dafür sind die Themen vielleicht auch ein bisschen zu essentiell, um irgendwie so nach dem Motto, ich reflektiere jetzt beim Abwasch nochmal kurz, arbeite ich nochmal schnell meine Kindheit auf. Also ganz so simpel ist es ja vielleicht dann doch nicht, ne? Also das ja. glaube ich schon auch sinnvoll, dass man sich dafür dann auch Zeit und Raum nimmt und sich damit ein bisschen eingehender beschäftigt, wenn es dann auch einen längerfristigen Effekt haben soll. Das ist jetzt auch ein Thema, was ich mich so gefragt hätte. Ist also zumindest etwas, was ich bei mir auch häufig wahrnehme, wenn man sich solche im weitesten Sinne Ratgeber besorgt, wenn man was liest oder hört. Aus dieser Richtung ist ja oft so, dass man währenddessen denkt, oh ja, das ergibt total viel Sinn und das wäre alles viel besser, wenn ich dem folgen würde. Oh ja, jetzt ändere ich alles. Und dann hat man es irgendwie nach 3 Wochen oder sowas wieder vergessen und ist mehr oder weniger in seinem Alltag trott. Hat das für dich hat das dauerhafte Effekte gehabt? Oder kannst du sagen, wie lange ist es jetzt ungefähr her, dass du das kennengelernt hast?
Ich glaube, im Dezember habe ich es gehört.
Also vor ein paar Monaten jetzt?
Ja.
Okay, ja, okay. Und es ist sozusagen noch aktuell, gehst du davon aus, dass es dich weiterhin, vielleicht nur einzelne Aspekte, aber dass es dich weiterhin irgendwie verändert hat, dass das was bleibt?
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht unbedingt, zumindest habe ich es nicht mehr in aktiver Form jetzt irgendwie diese Meditation oder diese Übungen zu machen. Auch nicht wirklich mich mit den... Also es gibt gegen Ende des Buches dann noch so Trancen auch und so eine Übung quasi, wo man das Schattenkind und das Sonnenkind näher bringt und so weiter. Die habe ich jetzt nie wieder gemacht. Aber ich glaube, das, was vor allem geblieben ist, ist dieser Eindruck von, okay, diese ganzen Sachen und auch einige Dinge, die bei mir einfach als, weiß ich nicht, gegeben waren, hat es sehr viel mehr aufgeweicht und in irgendwie eine andere Perspektive gerückt. Und ich glaube, daraus ist dann sehr viel entstanden an Überlegungen und so weiter. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Effekt eines Buches, finde ich.
Ich glaube, ich würde aber auch sagen, es ist schon eine ganze Menge. Also ich glaube halt, dass man jedes einzelne Element so eines Buchs, was irgendwie, weiß nicht wie viel, 250 Seiten hat oder sowas, permanent präsent hält, das ist, glaube ich, auch illusorisch. Aber ich denke, wenn so ein, zwei Kernessenzen daraus bleiben, hat das schon eine ganze Menge Effekt.
Ich lese auch immer gerne sehr viele Bücher dann im in Folge, wenn ich einmal von einem viel Gefühl habe. Deswegen kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass man viel davon einfach wieder rauswirft. Besonders, wenn man halt irgendwie neue Impulse hat.
Also so zu einem Thema liest du dann viel hintereinander.
Einfach um aus mehreren Aspekten zu beleuchten. Aber ich glaube, halt, es ist immer, man hat immer irgendwie so eine Kernessenz sozusagen daraus, die man mitnimmt und mit der man einfach sein, ja, sein Bewusstsein und seine Einstellung vielleicht auch und eben seine Glaubenssätze in gewisser Weise ein bisschen ändert. Und darum geht es mir im Endeffekt.
Wenn du diese Kernessenz in drei Worte fassen müsstest, um jetzt zu meiner kleinen Abschlussfrage zu kommen, was wären drei Worte, die für dich das Buch ausmachen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen dem, was ich denke, was es allgemein ausmacht und was es für mich jetzt gemacht hat. Aber allgemein würde ich auf jeden Fall sagen, das ist sehr, ich weiß nicht, ob tiefgründig das richtige Wort ist, aber also es beschäftigt sich mit den, man kann eigentlich sagen, mit den tiefsten Themen, die, mit denen man sich so beschäftigen kann. Also auf jeden Fall nichts für nebenbei oder vielleicht entspannt am Strand als Reiselektüre, kann einem eventuell den schönen Urlaub etwas vermiesen oder halt einen in sehr viele Gedanken bringen. Also wenn man jetzt gerade keine Zeit dafür hat, irgendwie neue Denkanstöße zu bekommen, würde ich es nicht empfehlen. Also tiefgründig, dann, ich würde sagen, sehr universell. Also es ist nicht so, dass, ich glaube persönlich, dass so ziemlich jeder Mensch da was raus mitnehmen kann und es ihn betrifft, eben wegen der Grundbedürfnisse, weil es halt wirklich jeden angeht und auch sehr breit gefächert ist, dass man jetzt nicht nur als Narzisst etwas daraus mitnehmen kann. Und als drittes, persönlich würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, durch die Art der Schreibweise und Lese- bzw. Hörerfahrung, dass man irgendwie schon diese direkte Connection damit hat und dadurch ist eben sowohl emotional als auch intellektuell erfährt das Buch.
Ja, schön. Also, da danke ich dir auf jeden Fall sehr, dass du das empfohlen hast, dass du hier ein bisschen was darüber erzählt hast, was es für dich ausmacht. Und vielleicht, ich werde auf jeden Fall noch mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, mal schauen, mal einige von den Übungen ausprobieren. Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der auch Interesse bekommen hat, denn wie in diesem Buch Erich Kästner zitiert wurde, ist es nie zu spät für eine schöne Kindheit, was ich auch ein sehr schönes Zitat fand. In dem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast oder auch wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter, das Handle ist @empfehlenswerk oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk@gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.